Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Die drei Freunde Anton, Ben und Charlie hatten ein Problem. Ein großes, fettes Problem. Ihre Ferien begannen morgen und sie hatten absolut keinen Plan. Anton wollte zelten, Ben wollte ins Schwimmbad, auch wenn es regnete. Und Charlie wollte Videospiele zocken. Keiner wollte dasselbe und sie stritten sich schon seit 2 Stunden. Ich sage euch, im Freibad gibt es diesen neuen Rutsche, die ist so steil, dass man fast abhebt, rief Ben und fuchtelte mit den Armen. Aber wenn es regnet, Ben, dann sind wir alle nass und krank und Charlie hat sowieso keine Badehose, maulte Anton. Genau in diesem Moment, als Charlie gerade zu einer Antwort ansetzte, klingelte es an Antons Haustür. Das war seltsam. Es war Abend und alle Erwachsenen schauten die Nachrichten. Anton öffnete die Tür und auf der Schwelle lag nichts, zumindest keine Person. Aber da war ein Brief, ein großer, goldener Briefumschlag, der so alt aussah, als käme er direkt aus einem Märchen. Anton hob ihn vorsichtig auf, der Brief war schwer und fühlte sich an wie altes Leder. Er war nicht an seinen Vater gerichtet, sondern an die drei tapfersten der Welt. Anton, Ben und Charlie. Guck mal, rief Anton und rannte zurück ins Wohnzimmer. Die drei setzten sich auf den Teppich und öffneten den Umschlag. Drinnen war eine Postkarte mit einem Bild von einem riesigen uralten Hotel. Es war aus dunklem Holz, hatte 1000 Türme und sah aus, als würde es im Nebel schweben. Es roch nach altem Papier und einem Hauch von Zimt. Und auf der Postkarte stand:
Grüß euch, Jungs.
Mein Name ist Onkel Eumel. Ja, genau, Eumel klingt lustig, oder? Aber ich habe ein Problem. Mein Hotel, das Hotel Eumelberg, ist ein bisschen, naja, eigenartig. Es gibt Tage, da verschwinden Dinge. Und es gibt Nächte, da passieren seltsame Dinge. Ich brauche keine Putzleute. Ich brauche Abenteurer. Ich brauche 3 mutige Kinder, die keine Angst vor Nebel und alten Geschichten haben. Packt eure Taschen. Ein Chauffeur holt euch morgen früh ab. Aber Vorsicht, wenn ihr einmal auf dem Eumelberg seid, werdet ihr ihn vielleicht nie wieder verlassen. Oder zumindest nicht mehr derselbe sein. Hochachtungsvoll, euer Onkel Eumel. Die Jungs starrten sich an. Ben schluckte: Onkel Eumelberg, der Onkel Eumelberg, von dem meine Oma immer erzählt hat. Anton nickte langsam. Ich glaube, wir haben unsere Pläne für die Ferien gefunden. Charlie grinste. Klingt besser als Schwimmbad, Ben. Am nächsten Morgen wurden sie tatsächlich abgeholt. Nicht von einem Taxi, sondern von einer riesigen, schwarzen Kutsche. Die Fenster waren verdunkelt und sie konnten nicht sehen, wo sie hinfuhren. Die Reise dauerte Stunden, die Luft wurde kälter und bald waren sie von dichtem grauem Nebel umgeben. Die Jungs konnten kaum die Hand vor Augen sehen. Und dann, plötzlich, lichtete sich der Nebel und da war es. Das Hotel Eumelberg. Es war noch größer und gruseliger als auf dem Bild. Es war aus dunklem, altem Holz gebaut, das bei jedem Windstoß knarrte und stöhnte. Der Putz blätterte von den Wänden und die Fenster sahen aus wie 1000 schwarze Augen, die sie beobachteten. Am Eingang stand ein Mann, der so alt war, dass er vielleicht sogar schon gelebt hat, als das Hotel gebaut wurde. Er hatte einen grauen Bart, der ihm bis zum Gürtel reichte, und trug einen Hut, der aussah wie ein umgedrehter Eimer. Er grinste. Und man sah, dass ihm ein Zahn fehlte.
Willkommen auf dem Eumelberg, Jungs,
rief er mit einer Stimme, die klang wie malende Steine. Ich bin Onkel Eumel und ich habe schlechte Nachrichten. Ihr werdet hier keine Sekunde schlafen. Anton, Ben und Charlie sahen sich an, ihre Abenteuerferien hatten gerade begonnen und sie hatten das Gefühl, dass sie mehr Grusel bekamen, als sie bestellt hatten.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Onkel Eumel lachte ein kurzes, bellendes Lachen, das wie ein Echo durch die riesige Empfangshalle hallte. Nur ein Scherz, Jungs. Natürlich dürft ihr schlafen, wenn ihr euch traut. Er zwinkerte ihnen zu und schwang eine schwere Petroleumlampe hin und her, deren Licht lange, tanzende Schatten an die holzgetäfelten Wände warf. Die Halle war riesig, überall hingen alte Teppiche, die so dick waren, dass man keinen einzigen Schritt hörte. An den Wänden hingen Porträts von Leuten, die alle sehr ernst reinschauten. Anton, flüsterte Ben zu.
Hast du das gesehen?
Ich schwöre, der Mann mit dem Monokel hat gerade geblinzelt. Quatsch, sagte Ben, obwohl er sich unauffällig ein Stück näher an Charlie schob. Onkel Eumel führte sie zu einer uralten Rezeption aus dunkler Eiche. Er kramte in einer Schublade und holte drei riesige, schwere Messingschlüssel hervor. An jedem hing ein Schildchen mit einer Nummer. Hier, meine tapferen Helfer, euer Quartier Zimmer Nummer 13 im dritten Stock. Aber gebt Acht, wenn ihr die Treppe hochgeht, zählt die Stufen, sind es 21. Ist alles gut, sind es 22. Nun ja. Dann dreht lieber um. Die Jungs schluckten gleichzeitig. Mit zitternden Händen nahmen sie die Schlüssel entgegen. Der Weg nach oben war abenteuerlich. Die Treppe aus dunklem Mahagoni knarrte bei jedem Tritt, als würde das Haus leise mit ihnen sprechen. 1, 2, 3, zählte Charlie leise mit sein Herz, klopfte so laut, dass er Angst hatte. Die Bilder an der Wand könnten es hören. 19, 20, 21! Erleichtert atmeten sie auf keine 22. Stufe. Sie standen in einem langen, schmalen Flur. Der rote Teppichläufer war an einigen Stellen durchgetreten und die Kerzenleuchter an den Wänden sahen aus wie knöcherne Finger. Sie suchten die Türen ab Zimmer 10, Zimmer 11, Zimmer 12 und da war sie. Die schwere Tür mit der goldenen 13. Anton steckte den Schlüssel ins Schloss. Es knirschte ordentlich, aber dann schwang die Tür mit einem langen, jammernden Quietschen auf. Das Zimmer war eigentlich ganz gemütlich. Es gab drei große Betten mit dicken Daunendecken, einen alten Kamin und ein riesiges Fenster, das hinaus in den wabernden Nebel blickte. »Ist doch gar nicht so schlimm«, sagte Ben und warf seinen Rucksack auf das mittlere Bett. Doch Charlie stand noch im Türrahmen und starrte auf den Grundriss, der an der Innenseite der Tür klebte. »Leute, seht euch das mal an.« Anton und Ben traten zu ihm. Auf dem vergilbten Papier waren alle Zimmer des dritten Stocks eingezeichnet. Da war die 10, die 11, die 12, aber nach der 12 kam direkt die 14 da, wo sie gerade standen. War auf dem Plan nur eine graue, leere Fläche. Das Zimmer existiert auf dem Plan gar nicht, flüsterte Anton. Plötzlich hörten sie ein leises Geräusch. Es war kein Knacken und kein Windhauch. Es klang wie ein feines, metallisches Kratzen, das direkt hinter der Tapete neben dem Kleiderschrank herkam. Kratz, kratz, kratz. Ben wurde blass. Vielleicht sind das nur Mäuse? Mäuse benutzen keine Schlüssel, antwortete Charlie mit zittriger Stimme und deutete auf das Schlüsselloch der Schranktür. Der Schlüssel, der eben noch von außen gesteckt hatte, drehte sich ganz langsam von Selbstklick. Der Schrank war nun von innen verschlossen. Anton nahm all seinen Mut zusammen. Er schnappte sich eine alte Taschenlampe aus seinem Rucksack und schlich auf den Schrank zu. »Wer auch immer da drin ist, komm raus! Wir sind zu dritt«, rief er, aber seine Stimme klang viel kleiner, als er gewollt hatte. Er legte die Hand auf den Griff, der Schrank war eiskalt. Mit einem kräftigen Ruck riss er die Tür auf. Doch statt eines Ungeheuers oder eines Einbrechers fanden sie etwas viel Seltsameres. Der Schrank hatte keine Rückwand, er öffnete sich zu einem geheimen, staubigen Gang, der tief in das Innere des Hotels führte. Und am Ende des Gangs brannte ein kleines, bläuliches Licht, das rhythmisch pulsierte, wie ein schlagendes Herz. »Wir sollten Onkel Eumel rufen«, schlug Ben vor. Doch in diesem Moment schlug die Zimmertür hinter ihnen mit einem lauten Knall zu. Der Schlüssel im Schloss drehte sich, klack, und sie waren gefangen. »Ich glaube«, sagte Charlie und starrte in den dunklen Geheimgang. »Der Eumelberg will uns etwas zeigen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da rein.« Sie schalteten ihre Taschenlampen ein und traten nacheinander in den geheimen Tunnel. Der Boden unter ihren Füßen fühlte sich nicht wie Holz an, sondern fast wie weiches Moos. Je tiefer sie in den Gang vordrangen, desto wärmer wurde die Luft und der Duft von Zimt, den sie schon bei dem Brief gerochen hatten, wurde immer stärker. Doch dann blieb Anton stehen, das bläuliche Licht am Ende des Tunnels war verschwunden. Stattdessen hörten sie eine Stimme. Sie war ganz leise, wie ein Flüstern im Wind, und sie schien direkt aus ihren eigenen Kämpfen zu kommen. Helft mir, bevor die Uhr Mitternacht schlägt.
Der Geheimgang hinter dem Kleiderschrank war so eng, dass die Jungs nur hintereinander gehen konnten. Anton ging voran, das zittrige Licht seiner Taschenlampe tanzte über die staubigen Wände. Es war seltsam. Obwohl sie sich mitten im Hotel befanden, sahen die Wände hier drinnen aus wie aus gewachsenem Stein, fast wie in einer Höhle. »Habt ihr das auch gehört?«, flüsterte Ben. Er klammerte sich am Gürtel von Anton fest. »Dieses Flüstern? Das klang fast wie mein Name.« »Eingebildeter Esel«, murmelte Charlie, aber er schaute sich trotzdem nervös um. »Warum sollte ein dunkler Tunnel deinen Namen kennen?« Plötzlich endete der Gang vor einer kleinen, runden Luke aus Eisen. Sie sah aus wie die Klappe von einem alten Ofen. Anton drückte vorsichtig dagegen, mit einem metallischen Quietschen, das in der Stille wie ein Schrei wirkte, schwang die Luke auf. Die Jungs krabbelten einer nach dem anderen hindurch und stellten fest, dass sie in einem riesigen, staubigen Kamin gelandet waren. Aber es brannte kein Feuer. Der Schornstein war so breit, dass sie alle drei bequem darin stehen konnten. Über ihnen, weit oben, sahen sie ein winziges Viereck aus grauem Himmel. Doch unter ihnen war es stockfinster. Und genau von dort unten kam es wieder ein Geräusch, als würde jemand mit einem Stock in alter Asche rühren. Scha, scha, Whisper. Ben, Charlie, Anton, hauchte eine Stimme. Diesmal hörten es alle drei ganz deutlich. Sie kamen direkt aus der Tiefe des Schornsteins. »Wer ist da?«, rief Anton nach unten. Seine Stimme hallte an den verrußten Wänden wieder. »Ich bin der den Rauch zählt«, antwortete die Stimme. Sie klang nicht böse, eher traurig und ein bisschen heiser, als hätte sie schon 100 Jahre lang nicht mehr gesprochen. Aber heute gibt es keinen Rauch, nur Staub und die Schatten. Die Schatten werden hungrig. Plötzlich begann die Luft im Schornstein zu wirbeln. Ein kalter Luftzug riss an ihren Jacken. Aus der Asche am Boden stieg ein feiner, silberner Nebel auf, der sich langsam zu einer Gestalt formte. Es sah aus wie ein kleiner Mann mit einem Zylinder, der ganz aus durchsichtigem Rauch bestand. Er hielt eine kleine goldene Pfeife in der Hand, aus der aber kein Qualm, sondern kleine, leuchtende Funken kamen. »Bist du Onkel Eumels Geist?«, fragte Charlie mit weit aufgerissenen Augen. Der Rauchmann schüttelte den Kopf, was sehr lustig aussah, weil sein Zylinder dabei fast davon flog. Nein, nein, ich bin schlotterig. Der Schornsteinwächter Onkel Eumel ist lebendig. Naja, meistens jedenfalls. Aber das Hotel hat Schluck auf. Jedes Mal, wenn die große Turmuhr oben im Westflügel eine Minute verliert, bricht ein Stück der Ordnung zusammen. Schlotterich schwebte ein Stück näher. Die Jungs merkten, dass es im Schornstein nach verbrannten Plätzchen roch. Hört gut zu, Abenteurer. Die Schatten im Ballsaal haben die Zeiger der Uhr gestohlen. Sie wollen, dass die Zeit stehen bleibt. Denn wenn es niemals Mitternacht wird, bleibt es für immer dunkel. Und im Dunkeln sind die Schatten die Könige. Und was sollen wir tun? Fragte Ben mutig. Er hatte zwar immer noch weiche Knie, aber die Geschichte vom Zeitdiebstahl klang nach einer echten Mission. Ihr müsst in den Ballsaal, flüsterte Schlotterich und wurde plötzlich ganz blass und durchsichtig. Aber nehmt euch in Acht vor dem Schattenfänger. Er trägt einen Mantel aus Finsternis und mag keine Kinder, die Taschenlampen dabei haben. Geht durch die untere Aschenklappe, sie führt direkt hinter die Bühne des Saals. Bevor die Jungs noch eine Frage stellen konnten, löste sich Schlotterich mit einem leisen Puff auf. Nur ein einziger leuchtender Funke blieb für einen Moment in der Luft hängen und sank dann langsam zu Boden. Anton sah seine Freunde an. Ballsaal, Schattenfänger, Zeiger finden klingt nach einem Plan, oder? Eigentlich klingt es so, als sollten wir lieber zurück ins Bett, sagte Ben herrlich. Aber da die Tür von unserem Zimmer ja zu ist. Sie suchten die untere Klappe, sie war klein und verrußt. Charlie musste kräftig treten, bis sie aufsprang. Dahinter lag ein prachtvoller, aber völlig verstaubter Raum. Riesige Kristallleuchter hingen von der Decke. Aber sie leuchteten nicht. Der Boden war mit Parkett ausgelegt, das so glatt war, dass man darauf Schlittschuh laufen konnte. Doch das Unheimlichste war die Musik. Ganz leise und verzerrt spielte ein altes Klavier in der Ecke des Saals von ganz alleine eine Melodie, die rückwärts zu laufen schien. Seht mal da vorne, zischte Anton und löschte seine Taschenlampe. Am anderen Ende des Saals bewegte sich etwas. Es war kein Mensch. Es war ein langer, dünner Schatten, der über die Wände glitt, ohne dass ein Licht da war, das ihn werfen konnte. Der Schatten hielt etwas Langes, Glänzendes in seinen dunklen Fingern. Das sind die Uhrzeiger, flüsterte Charlie. Aber in diesem Moment geschah etwas Schreckliches. Bens Taschenlampe, die er eigentlich fest umschlungen hielt, rutschte ihm ab.
Das Herz von Ben klopfte so wild, dass er dachte, man müsste es im ganzen Saal hören können. Die Taschenlampe war genau in der Mitte des glatten Bodens liegen geblieben und rollte noch ein kleines Stück weiter, bevor sie mit einem letzten Klong gegen den Fuß eines schweren Klaviers stieß. Ihr Lichtstrahl zitterte an der Decke des Saals hin und her. Nicht bewegen, hauchte Anton, so leise, dass nur seine Freunde ihn hören konnten. Doch der Schattenfänger an der Wand bewegte sich bereits. Er glitt nicht wie ein normaler Mensch, sondern floss wie dunkle Tinte über die Tapeten. Er wurde größer, breitete seine Arme aus und plötzlich löste er sich von der Wand. Er stand nun mitten im Raum, eine Gestalt, so dunkel wie ein Loch in der Nacht, eingehüllt in einen Umhang, der aussah, als bestünde er aus purem Rauch. Kinder, zischte die Gestalt, warme, laute Kinder im Reich der ewigen Ruhe, wisst ihr nicht, dass die Zeit hier Urlaub macht? Und Urlaub heißt, keiner bewegt sich. Der Schattenfänger hob die langen Uhrzeiger, die wie goldene Schwerter in seinen Händen funkelten. Mit jedem Schritt, den er auf die Jungs zumachte, schien das Licht im Saal ein bisschen schwächer zu werden. Selbst die Taschenlampen von Anton und Charlie wirkten plötzlich nur noch wie kleine, trübe Kerzen. Wir wollen nur die Zeiger zurückbringen, rief Charlie mutig, obwohl seine Stimme ein wenig zitterte. Onkel Eumel sagt, das Hotel bekommt sonst Schluck auf.
Der Schattenfänger lachte, es klang wie trockenes Laub, das über einen Grabstein fegt.
Eumel!
Der alte Wirrkopf, er glaubt an Sekunden und Minuten, aber Sekunden sind Gefängnisse. Ohne Zeit gibt es kein Gestern, das einen traurig macht, und kein Morgen, vor dem man Angst haben muss. Nur das Jetzt, das dunkle, stille Jetzt. Aber ohne Morgen gibt es auch kein Frühstück, rief Ben dazwischen. Er liebte Frühstück, besonders die Pfannkuchen, die es hoffentlich im Hotel geben würde. Der Schattenfänger hielt inne, er schien kurz zu überlegen, dann funkelten seine gelben Augen noch heller. Pfannkuchen? Was ist das gegen die Unendlichkeit? Verschwindet, bevor ich eure Schatten einfange und sie als Servietten benutze. Er machte einen Satz nach vorne, die Jungs wirbelten herum und rannten los, so schnell ihre Beine sie trugen. Über das glatte Parkett rutschten sie mehr, als dass sie liefen.
Dort lang? Hinter das Buffet!
Kommandierte Anton, sie hechteten hinter einen langen Tisch, der mit weißen Laken abgedeckt war. Darunter war es staubig, aber sicher, zumindest für den Moment.
Was machen wir jetzt? Keuchte Charlie. Gegen einen Schatten kann man nicht kämpfen, man greift einfach ins Leere.
Anton kniff die Augen zusammen und dachte nach, er erinnerte sich an etwas, das sein Physiklehrer mal gesagt hatte. Schatten existieren nur, wenn es ein Hindernis für das Licht gibt. Leute, flüsterte er aufgeregt, er ist ein Schatten, er hasst Licht, aber er braucht es auch, um sichtbar zu sein. Und was ist das Gegenteil von einem Schatten an der Wand? Ein Schatten an der Decke, rief Ben.
Nein, ein Spiegel, sagte Anton.
Guck mal da oben. Über der Bühne des Ballsaals hing ein riesiger, prachtvoller Spiegel mit einem goldenen Rahmen. Wenn sie es schaffen würden, das Licht ihrer Taschenlampen genau in den Spiegel zu werfen, würde der ganze Saal hell erleuchtet werden und der Schattenfänger hätte keinen Platz mehr, um sich zu verstecken.
Charlie, du rennst nach links! Ben, du nach rechts! Befahl Anton!
Ich versuche, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn ich jetzt rufe, zielt ihr beide mit euren Lampen direkt auf den großen Spiegel über der Bühne, verstanden? Die beiden nickten entschlossen. Anton sprang hinter dem Buffet hervor.
Hey, Schattenheini, guck mal hier!
Er hielt seine Taschenlampe hoch und begann, sie wie ein Laserschwert herumzuwirbeln. Der Schattenfänger stieß einen wütenden Schrei aus. Kleiner Plagegeist, ich werde dein Licht fressen. Er raste auf Anton zu. Seine langen Finger griffen bereits nach Antons Schatten. Jetzt, schrie Anton. Charlie und Ben sprangen aus ihren Verstecken. Sie rissen ihre Taschenlampen hoch und richteten die hellen Strahlen genau auf das Glas des riesigen Spiegels. Das Licht traf die glatte Oberfläche, wurde gebrochen und schoss wie ein weißer Blitz in den Saal zurück. Wusch, der ganze Ballsaal war plötzlich taghell. Der Schattenfänger schrie auf, wo eben noch eine mächtige, dunkle Gestalt stand. War jetzt nur noch ein kleiner, flatternder Fetzen schwarzen Stoffes zu sehen. Das helle Licht schien ihn regelrecht aufzulösen, die goldenen Uhrzeige fiel mit einem lauten Klirr zu Boden. Erschöpft ließen die Jungs die Lampen sinken, der Saal war wieder still. Nur der kleine Stofffetzen huschte wie eine erschrockene Maus unter einen Vorhang und verschwand. Anton lief zur Mitte des Saals und hob die Zeiger auf sie. Waren schwer und fühlten sich eigenartig warm an, fast als hörten sie vibrieren.
Wir haben sie, sagte er stolz. Ja, fügte Ben hinzu und rieb sich die Knie. Aber hört ihr das? Es war kein Flüstern mehr. Es war ein mechanisches Geräusch, das tief aus den Wänden des Hotels kam. Tick, tick, tick. Aber es klang nicht richtig. Es war zu schnell, viel zu schnell.
Die Uhr im Westturm, rief Charlie. Sie läuft ohne die Zeiger amok. Wenn wir sie nicht schnell anbringen, fliegt uns das ganze Hotel um die Ohren. In diesem Moment begann der Boden unter ihren Füßen zu zittern. Ein riesiges Zahnrad, so groß wie ein Wagenrad, brach plötzlich durch die Wand des Ballsaals und rollte langsam auf sie zu. »Lauft!« schrie Anton, als das riesige kupferne Zahnrad mit einem ohrenbetäubenden Quietschen über das Parkett auf sie zurollte. Es sah aus wie ein flüchtender Riese, der alles plattwalzen wollte, was ihm im Weg stand. Die Jungs hechteten zur Seite, gerade noch rechtzeitig, bevor das Rad in eine Säule krachte und den Staub von Jahrzehnten von der Decke regnen ließ. Das ganze Hotel Eumelberg schien nun zu vibrieren, überall in den Wänden klapperte und ratterte es.
»Die Zeit dreht durch!«
rief Charlie gegen den Lärm an. Er hielt sich die Ohren zu. Das Ticken ist viel zu schnell. Und er hatte recht, das Tick-Tack, Tick-Tack, das eben noch aus den Wänden kam, war nun ein rasendes Tack, Tick, Tack, wie ein Maschinengewehr aus Metall. Anton klammerte sich an die goldenen Uhrzeiger. »Wir müssen zum Westturm«, Schlotterich hat gesagt, »dort gehört das Herz der Uhr hin.« Sie rannten aus dem Ballsaal und stolperten in den großen Flur, doch dort trauten sie ihren Augen nicht. Die Welt draußen vor den hohen Fenstern flackerte. Es war, als würde jemand einen riesigen Lichtschalter ständig ein- und ausschalten. Mal war es stockfinstere Nacht, dann wieder strahlender Sonnenschein, dann ein herbstliches Grau. Und das alles innerhalb von Sekunden.
»Guck mal«,
rief Ben und zeigte auf eine Blumenvase, die auf einem kleinen Tischchen stand. Eine verwelkte Rose darin begann plötzlich, sich aufzurichten. Sie wurde grün, dann knospig, dann war sie nur noch ein kleiner Samen, der in die Erde zurückfiel, nur um eine Sekunde später wieder als riesige Blüte zu explodieren. Alles läuft rückwärts und vorwärts gleichzeitig, stellte Charlie fest. Wenn wir die Zeiger nicht sofort anbringen, wachsen wir vielleicht rückwärts, bis wir wieder Windeln tragen.
Bloß nicht!
Schimpfte Ben. Ich will meine Zähne behalten. Sie erreichten die Wendeltreppe, die zum Westturm hinaufführte, doch die Treppe war nicht mehr aus festem Stein. Die Stufen bewegten sich wie die Tasten eines Klaviers, manche verschwanden in der Wand, andere schossen weit hervor. Es war wie ein gefährliches Hindernislaufspiel.
»Wir müssen springen«, befahl Anton. »Immer im Rhythmus! Eins, zwei, hopp!«
Sie sprangen von Stufe zu Stufe, einmal rutschte Ben fast ab, als eine Stufe plötzlich unter seinen Füßen wegsackte. Aber Charlie packte ihn am Kragen und zog ihn hoch. Endlich erreichten sie die schwere Eichentür ganz oben im Turm. Anton riss die Tür auf und sie standen im Inneren des größten Uhrwerks, das sie je gesehen hatten. Überall waren Wellen, Hebel und hunderte von Zahnrädern, die ineinander griffen. In der Mitte schwebte ein riesiges gläsernes Zifferblatt, auf dem die Zahlen leuchteten. Doch da, wo die Zeiger sein sollten, klaffte ein leeres, dunkles Loch, das Funken sprühte. »Da müssen sie rein«, rief Anton. Er lief auf die Mitte zu. Doch plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen. Die Luft vor dem Zifferblatt begann zu flimmern. Ein alter Mann in einem langen karierten Schlafanzug und mit einer riesigen Nachtmütze auf dem Kopf erschien wie aus dem Nichts. Er hielt eine riesige Teekanne in der Hand und schien völlig verwirrt zu sein. »Onkel Eumel?«, fragte Ben erstaunt. Der alte Mann blinzelte.
»Oh, Gäste, kommt ihr zum Frühstück? Oder war das gestern?«
»Warte mal.«
»Ich glaube, ich habe gerade erst zu Abend gegessen. Aber mein Magen sagt, es ist Zeit für den Mittagsschlaf. Diese verflixte Uhr.«
»Onkel Eumel, wir haben die Zeiger«,
schrie Anton.
»Wir müssen sie anbringen, sonst dreht das Hotel komplett durch.«
Onkel Eumel kratzte sich am Bart.
»Die Zeiger?«
»Ah, die goldenen Schlinge!«
»Aber Vorsicht, meine Jungs!«
»Man kann sie nicht einfach reinstecken. Die Uhr läuft rückwärts. Ihr müsst sie gegen das Gefühl einsetzen. Wenn ihr denkt, es ist spät, müsst ihr sie auf früh stellen. Wenn das Herz sagt halt, müsst ihr losrufen.« In diesem Moment begannen die Zahnräder um sie herum blau zu glühen. Ein tiefer Brummton erfüllte den Raum, so stark, dass die Fensterscheiben im Turm zu zittern begannen. »Schnell«, rief Onkel Eumel und hielt seine Teekanne wie ein Schutzschild hoch. »Die Schattenfänger kommen zurück.
sie spüren, dass die Zeit wieder fließen will.
Tatsächlich krochen aus den Ritzen zwischen den Zahnrädern wieder diese kleinen, dunklen Stofffetzen hervor, die sie im Ballsaal gesehen hatten. Sie verbanden sich zu einem großen, dunklen Wirbelwind, der auf die Jungs zuraste. »Haltet die Zeiger fest!« schrie Anton, »Ben, Charlie, helft mir!« Die drei Jungs packten gemeinsam die schweren Goldzeiger. Sie spürten, wie eine gewaltige Kraft versuchte, ihnen die Metallstücke aus den Händen zu reißen. Es fühlte sich an, als würden sie versuchen, zwei wütende Schlangen festzuhalten. »Eins, zwei, drei«, brüllte Anton. Mit aller Kraft drückten sie die Zeiger in das funkelnde Loch im Zifferblatt. In dem Moment, als das Metall einrastete, gab es einen grellen, weißen Blitz. Ein gewaltiger Windstoß fegte durch den Turm und riss Onkel Eumel fast die Nachtmütze vom Kopf. Dann war es plötzlich totenstill. Das rasende Ticken hatte aufgehört, die Zahnräder standen still, draußen vor dem Fenster blieb das Licht stehen. Es war ein sanftes, oranges Abendrot, das den Nebel des Eumelbergs in ein wunderschönes Licht tauchte. »Haben wir es geschafft?«, fragte Ben leise. Onkel Eumel sah auf die Uhr, die Zeiger bewegten sich jetzt ganz langsam, Tick, Pause, Tack, ganz normal. »Ihr habt das Herz beruhigt«, flüsterte er, »aber seht euch das an.« Er deutete auf das Zifferblatt. Die Zeiger standen nicht auf einer normalen Zahl. Sie standen zwischen der 12 und der 1 auf einer Stelle, wo gar keine Zahl war. Dort war ein kleines Symbol eingraviert, eine geöffnete Tür mit einem Buch dahinter. »Die Geisterstunde ist vorbei«, sagte Onkel Eumel mit ernster Stimme. »Aber jetzt hat sich etwas anderes geöffnet, die geheime Bibliothek, und ich glaube, dort wartet die wahre Antwort darauf, warum dieses Hotel überhaupt existiert.« »Eine Bibliothek?«, fragte Ben und rümpfte die Nase. »Ich dachte, wir erleben hier Abenteuer und müssen nicht lesen wie in der Schule.« Onkel Eumel schüttelte den Kopf, dass die Bommel an seiner Mütze nur so hin und her flitzte. »Dies ist keine Bibliothek für Schulbücher, mein Junge. In diesen Regalen stehen Bücher, die Artenbücher, die flüstern. Und vor allem das Buch, in dem die Geschichte des Eumelbergs geschrieben steht. Und zwar während sie passiert.« Er führte die Jungs zu einer Wand im Turmzimmer, die vollgestellt war mit alten, leeren Teekannen. Er drückte auf den Deckel einer besonders verbeulten Kanne aus Kupfer und mit einem wohligen Seufzen klappte ein Teil der Wand zur Seite. Dahinter lag eine Wendeltreppe, die so tief nach unten führte, dass man den Boden nicht sehen konnte. »Ich bleibe hier oben und koche erstmal einen Beruhigungstee«, murmelte Onkel Eumel. »Aber ihr müsst nach unten«, sucht das Buch mit dem goldenen Schloss, »aber Vorsicht! Lässt niemals die letzte Seite, bevor sie geschrieben ist.« Anton, Ben und Charlie stiegen die Treppe hinab. Je tiefer sie kamen, desto mehr veränderte sich die Luft. Es roch nach altem Leder, Vanille und ganz seltsam. Nach frischem Regen schließlich erreichten sie eine riesige Halle. Von unten bis oben, so hoch wie ein Kirchturm, standen Regale voller Bücher. Aber es gab keine Leitern, stattdessen schwebten die Bücher einfach in der Luft. Manche flatterten mit ihren Einbänden wie kleine Vögel von einem Regal zum anderen. »Wahnsinn«, hauchte Charlie, er streckte die Hand aus und ein kleines, grünes Buch landete sanft auf seiner Handfläche. Es gab ein zufriedenes Schnurren von sich. »Wir müssen das Buch mit dem Schloss finden«, erinnerte Anton sie. Sie wanderten durch die Gänge der schwebenden Bücher, plötzlich blieb Ben stehen. »Leute, hört ihr das? Da weint doch wer.« Sie lauschten, aus einer dunklen Ecke der Bibliothek kam ein leises Schluchzen, sie schlichen näher und sahen ein Mädchen, das auf einem Stapel dicker Lexika saß. Sie trug ein Kleid, das aussah wie aus Zeitungsseiten zusammengeklebt, und ihre Haare waren so weiß wie unbeschriebenes Papier. In
ihren Händen hielt sie ein Buch, das mit einer schweren goldenen Kette und einem Vorhängeschloss gesichert war. »Hallo?« fragte Anton vorsichtig. Das Mädchen schreckte auf, ihre Augen waren silbern und sahen aus wie flüssiges Licht. »Seid ihr die, die die Zeige gerettet haben?« fragte sie mit einer Stimme, die wie das Umblättern einer Seite klang. »Ja, das sind wir«, sagte Charlie stolz. »Ich bin Charlie. Das sind Anton und Ben. Wer bist du?« »Ich bin Lexi«, sagte das Mädchen traurig. »Ich bin die Hüterin der Geschichten. Aber ich habe ein großes Problem. Der Schattenfänger hat nicht nur die Uhrzeiger gestohlen. Er hat auch die Tinte aus dem wichtigsten Buch der Welt geraubt. Seht euch das an.« Sie hielt ihnen das verschlossene Buch hin. Durch das Schlüsselloch konnten sie sehen, dass die Seiten darin völlig weiß waren.
»Wenn keine Tinte mehr da ist, verschwindet die Erinnerung an das Hotel«, erklärte Lexi. »Onkel Eumel wird vergessen, wer er ist. Das Hotel wird zu Staub zerfallen und wir alle. Wir werden einfach aufhören zu existieren, so wie ein Wort, das man ausradiert.« »Das lassen wir nicht zu«, rief Ben fest entschlossen. »Wo kriegen wir neue Tinte her?« Lexi sah ihn ernst an. »Es ist keine normale Tinte. Es ist die Tinte der Wahrheit. Man findet sie nur im tiefsten Keller des Hotels, im Tintensese. Aber der See wird von einem Tintenfisch bewacht, der keine Fremden mag. Er stellt jedem, der Tinte will, 3 Fragen. Wer sie falsch beantwortet, wird selbst zu einem Klecks auf einer leeren Seite.« Anton sah seine Freunde an. 3 Fragen? Das schaffen wir. Wir sind zu dritt. Jeder von uns weiß doch irgendwas.« »Ich weiß, wie man Pfannkuchen wendet«, schlug Ben vor. »Und ich kenne alle Cheats für Super Mega Ritter 4«, fügte Charlie hinzu. Anton lächelte. »Na siehst du, Lexi, wir sind bereit. Zeig uns den Weg zum Tintensese.« Lexi stand auf und berührte eine Wand. Die Bücher in den Regalen begannen sich zur Seite zu schieben und gaben einen dunklen, rutschigen Abstieg frei, der direkt nach unten in die Schwärze führte. »Viel Glück, Abenteurer«, flüsterte Lexi. »Und denk dran, die Wahrheit ist manchmal einfacher, als man denkt.« Die Jungs rutschten die dunkle Bahn hinunter. Es fühlte sich an wie eine Rutsche auf dem Spielplatz, nur dass sie viel länger war und man unten in etwas landete, das weich und klebrig war. Als sie sich aufrappelten und ihre Taschenlampen anmachten, sahen sie, dass sie am Ufer eines tiefschwarzen, spiegelglatten Sees standen. Und mitten aus dem See tauchte langsam ein riesiger, violetter Kopf mit 8 langen Fangarmen auf. Der Tintenfisch trug eine kleine Brille auf der Nase und hielt eine Feder Kiel in einem seiner Tentakel. »Wer wagt es, meine Ruhe zu stören?«, dröhnte der Tintenfisch. »Sucht ihr die Tinten der Wahrheit oder wollt ihr nur meine Zeit verschwenden?« Der Tintenfisch, den Lexi Professor Klecks genannt hatte, rückte sich seine Brille mit einem Tentakel zurecht. Er sah gar nicht so gefährlich aus, eher wie ein sehr strenger Lehrer, der gerade eine Klassenarbeit verteilt. 3 Fragen«, dröhnte er und tauchte seinen Federkiel tief in das schwarze Wasser des Sees. »Beantwortet ihr sie richtig, fülle ich euch ein Glas mit der Tinte der Wahrheit. Liegt ihr falsch? Nun ja, dann werdet ihr als Illustration in einem Buch über langweilige Geografie enden.« Ben schluckte. »Ich hasse Geografie, vor allem die Berge.«
»Erste Frage«,
rief Professor Klecks, und ein Tentakel peitschte aufs Wasser. »Ich habe Städte, aber keine Häuser. Ich habe Berge, aber keine Bäume. Ich habe Wasser, aber keine Fische. Was bin ich?« »Die Jungs grübelten Städte ohne Häuser. Das ist doch Quatsch«, murmelte Charlie. Er dachte an seine Videospiele, aber da gab es immer Häuser. »Warte mal«, sagte Anton und kniff die Augen zusammen. »Berge, die nur aufgemalt sind. Wasser, das nur blau ist. Das ist eine Landkarte.« Professor Klecks hielt inne. Ein leises Glucksen kam aus seinem Kopf. richtig eine Landkarte, nicht übel für Anfänger.
Zweite Frage.
Fuhr er fort und wirbelte zwei Tentakel im Kreis. Je mehr man davon wegnimmt, desto größer wird es. Was ist das? Ben kratzte sich am Kopf. Wenn ich von meinem Pfannkuchen was wegnehme, wird der kleiner. Wenn ich von meinem Taschengeld was wegnehme, ist es weg. Charlie sah auf den Boden des Kellers. Er sah den Staub und die dunklen Ecken. Ein Loch, rief er plötzlich. Wenn man Erde aus seinem Loch wegnimmt, wird das Loch immer größer. Professor Klecks blies eine dunkle Tintenwolke in die Luft. Beeindruckend 2 von 3. Aber die letzte Frage ist die schwerste. Sie erfordert nicht nur Logik, sondern Herz. Er beugte sich so weit vor, dass sein großer violetter Kopf fast die Nasenspitze von Anton berührte. Dritte Frage. Was gehört dir ganz allein, aber alle anderen benutzen es viel öfter als du selbst? Es wurde totenstill im Keller. Die Jungs dachten nach mein Fahrrad, fragte Ben. Nein, das darf keiner außer mir fahren. Meine Zahnbürste, fragte Charlie und schüttelte sich bei dem Gedanken, dass andere sie benutzen könnten. Anton schloss die Augen. Er dachte an Onkel Eune, der ihn gerufen hatte. Er dachte an seine Eltern und an seine Freunde.
Es ist mein Name,
sagte er leise. Ich benutze ihn fast nie. Ich sage ja nicht, Anton geht jetzt schlafen, aber alle anderen rufen mich bei meinem Namen. Professor Klecks verharrte einen Moment völlig reglos. Dann begann er zu lachen, ein tiefes, kluckendes Lachen, das kleine Wellen im Tintenzer schlug. Ausgezeichnet, ihr seid wahrhaftig Abenteurer hier, nehmt die Tinte. Er hob einen kleinen, leuchtenden Kristallflakon aus dem Wasser, der bis zum Rand mit deiner Tinte gefüllt war, die in allen Farben des Regenbogens schimmerte. Obwohl sie schwarz aussah.
Ben nahm sie vorsichtig entgegen. Doch gerade als sie sich umdrehen wollten, um zu Lexi zurückzukehren, geschah etwas Schreckliches. Ein eisiger Wind fegte durch den Keller. Das Licht der Taschenlampen flackerte und erlosch fast. Aus den Schatten an der Decke lösten sich dutzende kleine, dunkle Gestalten, die Schattenfänger. Aber sie waren nicht mehr allein. In ihrer Mitte schwebte eine Gestalt, die noch größer und finsterer war als der Schatten aus dem Ballsaal. Er trug eine Maske aus weißem Porzellan und hielt einen riesigen Radiergummi in der Hand, der aus purer Dunkelheit bestand. Glaubt ihr wirklich, ein paar Rätsel könnten das Ende aufhalten? Zischte der große Schattenkönig. Wenn ich dieses Buch ausradiere, lösche ich nicht nur das Hotel, ich lösche euch aus den Köpfen eurer Eltern. Ihr werdet niemals existiert haben.
Schnell!
Rief Professor Klecks und schlug mit seinen Tentakeln wild um sich, um die kleinen Schatten abzuhalten. Lauf zur Bibliothek. Wenn Lexi das Buch nicht vor Mitternacht beschreibt, ist alles verloren. Die Jungs rannten los, die rutschige Bahn wieder hinauf, was viel schwerer war, als hinunterzugleiten. Hinter ihnen hörten sie das hämische Lachen des Schattenkönigs. Die Schatten flossen wie dunkles Wasser die Wände entlang und versuchten ihnen den Weg abzuschneiden.
Wir müssen einen Plan haben,
keuchte Charlie, während sie die schwebenden Bücherregale der Bibliothek erreichten.
Wir können sie nicht alle bekämpfen.
Ich habe eine Idee, sagte Anton und blickte auf den Flakon mit der Wahrheitstinte. Wenn diese Tinte alles wahr macht, was man schreibt, dann müssen wir den Schattenfängern eine neue Geschichte schreiben. Doch in diesem Moment landete der Schattenkönig mit einem dumpfen Schlag direkt vor ihnen auf dem Boden der Bibliothek. Er hob seinen dunklen Radierer. Zeit zum Ausmalen ist vorbei. Kinder, jetzt wird gelöscht. Der Schattenkönig ragte wie ein Turm vor den Jungs auf. Seine weiße Porzellanmaske hatte keinen Mund, aber seine Stimme dröhnte direkt in ihren Köpfen wie das Kratzen von Fingernägeln auf einer Schultafel. Gib mir den Flakon, zischte er. Mit der Tinte der Wahrheit werde ich die ganze Welt in ein leeres, weißes Blatt verwandeln. keine Farben mehr, keine Träume. Nur die perfekte Stille. Anton hielt das kleine Glas mit der leuchtenden Tinte fest umschlossen. Seine Knöchel waren weiß. Er sah nach links zu Ben, der zitterte, aber die Beine fest in den Boden stemmte. Er sah nach rechts zu Charlie, dessen Augen bereits nach einem Ausweg suchten. Jetzt, Charlie, schrie Anton plötzlich. Das war das Signal. Charlie, der in Videospielen immer der Schnellste war, riss seinen Rucksack auf und holte eine Handvoll Murmeln heraus, die er eigentlich zum Spielen mitgenommen hatte. Er warf sie mit aller Kraft über den spiegelglatten Boden der Bibliothek. Der Schattenkönig lachte hämisch. Murmeln? Glaubt ihr? Ich stolper über Spielzeug. Er machte einen gewaltigen Satz nach vorne und genau das hatten die Jungs gehofft. Schatten haben zwar kein Gewicht, aber dieser Schattenkönig war so voller Gier und Dunkelheit, dass er fast fest geworden war. Als seine dunklen Füße die rollenden Murmeln berührten, verlor er das Gleichgewicht. Er ruderte wild mit seinen langen Armen und der riesige Radiergummi aus Finsternis flog ihm aus der Hand.
Ben, schnapp dir den Radierer!
Rief Anton. Ben hechtete nach vorne. Es war gefährlich. Denn der Radierer sah aus, als würde er das Licht um sich herum einfach auffressen. Doch Ben dachte an seine Eltern und an die Pfannkuchen, die er nie wieder essen würde, wenn sie gelöscht würden. Er packte das schwarze Ding. Es fühlte sich eiskalt an, wie ein Stück Eis aus dem Weltraum, und warf es mit einem kräftigen Schwung direkt in eines der schwebenden Bücherregale. Wusch! Ein riesiges Lexikon mit dem Titel »Die Geschichte der Staubsauger« fing den Radierer auf sofort, begannen die Seiten des Buches zu verschwinden, aber der Radierer war erstmal beschäftigt.
»Schnell zu Lexi!«
befahl Anton. Die Jungs rannten zum Stapel der Lexika, auf dem das Mädchen mit den silbernen Augen wartete. Die Schattenfänger, die kleinen Helfer des Königs, stürzten sich wie Fledermäuse auf sie herab. Doch die schwebenden Bücher der Bibliothek begannen plötzlich sich zu wehren. Ein schweres Kochbuch schlug nach einem Schatten und ein Buch über Gartenarbeit schoss mit vertrockneten Rosenblättern auf die Angreifer.
»Hier ist die Tinte!«
keuchte Anton und reichte Lexi den Flakon. Lexi nahm den Kristall und ihre silbernen Augen begannen hell zu leuchten. Mit einer eleganten Bewegung öffnete sie das goldene Schloss des leeren Buches. »Wir müssen schnell sein«, flüsterte sie. Der Schattenkönig berappelt sich bereits. Tatsächlich stieß der König einen Schrei aus, der die Regale erzittern ließ. Er hatte sich wieder aufgerichtet und seine Maske glühte jetzt in einem zornigen Rot.
Genug gespielt. Ich werde das ganze Regal einfach umstürzen. Er rammte seine Schulter gegen die massiven Holzpfosten der Bibliothek. Das ganze Gebäude begann zu schwanken, Bücher fielen wie Steine von oben herab. »Schreib, Lexi, schreib irgendwas«, rief Charlie verzweifelt. Lexi tauchte ihre Feder in die Regenbogentinte. »Ich kann nicht einfach irgendwas schreiben. Es muss die Wahrheit sein. Was ist die stärkste Wahrheit, die ihr heute gelernt habt?« Anton sah seine Freunde an, er sah, wie Ben trotz seiner Angst den Radierer weggeworfen hatte. Er sah, wie Charlie die Murmeln perfekt platziert hatte. »Die Wahrheit ist«, sagte Anton laut und deutlich, »dass Schatten keine Chance haben, wenn Freunde zusammenhalten. Das Licht der Freundschaft ist heller als jede Lampe.« Lexi lächelte, ihre Feder flog über die leere Seite des Buches. Während sie schrieb, begannen die Worte in goldenem Licht von den Seiten aufzusteigen. Sie formten ein helles Netz aus Buchstaben, das sich wie ein Käfig um den Schattenkönig legte. »Nein«, brüllte der König, »Worte sind nur Luft, sie können mich nicht halten.« Doch die Worte waren mehr als Luft, sie waren die Wahrheit, stimmte. Zusammenhalt, Mut, Freundschaft. Die Begriffe wickelten sich wie glühende Ketten um den dunklen Herrscher. Er schrumpfte und schrumpfte, bis er nicht größer war als ein kleiner schwarzer Klecks auf dem Boden. Habt ihr ihn? fragte eine Stimme von oben. Es war Onkel Eumel, er kam die Wendeltreppe heruntergepoltert, die Nachtmütze schief auf dem Kopf und in der Hand hielt er ein riesiges Löschblatt. »Gute Arbeit, Jungs«, rief er und patschte das Löschblatt zielsicher auf den winzigen Schattenkönig Klex. »So, der wird erstmal im Archiv getrocknet, da kann er keinen Schaden mehr anrichten.« Die Bibliothek beruhigte sich, die Bücher schwebten zurück in ihre Regale. Doch Lexi sah immer noch besorgt aus. »Wir haben den König besiegt«, sagte sie leise, »aber die Tinte auf den Seiten, sie verblasst schon wieder.« Das Hotel ist immer noch in Gefahr. Wir brauchen jemanden, der die Geschichte zu Ende bringt. In diesem Moment begann das Hotel wieder zu zittern. Aber diesmal war es kein Ticken. Es war ein tiefes Grollen, das von ganz, ganz unten kam, aus dem Fundament des Eumelbergs. Das Grollen war so tief, dass den Jungs die Zähne klapperten. Es klang, als würde ein riesiger Riese tief unter dem Hotel gehen. Und sie strecken Onkel Eumel, hielt sich an einem fliegenden Lexikon fest und sah plötzlich sehr blass aus.
»Das Fundament«, rief er erschrocken.
»Oh weh, oh weh!«
»Das Hotel Eumelberg steht nicht auf Fels, Jungs. Es steht auf den Wurzeln der Fantasie. Und weil der Schattenkönig so viel wegradiert hat, sind die Wurzeln ganz trocken und brüchig geworden. Das Haus versinkt.« »Versinkt wohin?«, schrie Ben und klammerte sich an einen schweren Regalpfosten. »Ins Vergessen«, antwortete Lexi. Sie hielt das Buch der Wahrheit fest umschlossen. Aber die goldenen Buchstaben darauf flackerten nur noch ganz schwach. »Wenn die Wurzeln brechen, wird der Eumelberg einfach zu Staub. Wir müssen ihn füttern. Sofort?« »Füttern? Mit was denn?«, fragte Charlie. »Ich habe noch einen halben Schokoriegel im Rucksack, aber ich glaube, der reicht nicht für ein ganzes Hotel.« Onkel Eumel schüttelte den Kopf. »Keine Schokolade, Charlie. Wir brauchen eine Geschichte, die so stark ist, dass sie das Hotel wieder hochdrückt. Eine Geschichte, die noch nie erzählt wurde. Eine, die hier und jetzt passiert.« Plötzlich riss das Parkett unter ihren Füßen auf. Ein breiter Spalt tat sich auf und kalte, weiße Leere stieg daraus hervor. Es sah aus wie ein wolkenverhangener Abgrund ohne Boden. »Lexi, gib mir das Buch«, rief Anton. Er hatte einen Geistesblitz. Er wusste, dass er kein großer Schriftsteller war, aber er wusste genau, was sie in den letzten Stunden erlebt hatten. Er schnappte sich den Federkiel, den Lexi noch in der Hand hielt. Der tauchte ihn in den letzten Riss der regenbogenfarbenen Tinte im Flakon. Dann begann er zu schreiben. Er schrieb nicht langsam, sondern so schnell, dass die Feder über das Papier kratzte. »Es waren einmal drei Freunde«, schrieb er. Und die Worte begannen sofort hellblau zu leuchten. Sie kamen an einen Ort, an dem die Zeit rückwärts lief und Schattenaugen hatten. Sie hatten Angst, aber sie ließen sich nicht los.
»Schreib über den Schlotterich«, rief Ben. »Und über den Professor Klex mit der Brille«, ergänzte Charlie.
Anton schrieb und schrieb, er beschrieb den Kampf im Ballsaal, den Sprung über die tickenden Zahnräder. Und wie Ben den dunklen Radierer weggeworfen hatte, mit jedem Satz, den er zu Papier brachte, geschah etwas Wundervolles. Aus dem Riss im Boden begannen grüne, leuchtende Ranken zu wachsen. Es waren die Wurzeln der Fantasie. Sie schlugen sich wie starke Arme um die Balken des Hotels und zogen es mit einem gewaltigen Ruck aus dem Weißen ab und nach oben. Das Beben hörte auf.
Das Licht im Hotel wurde wärmer und heller als je zuvor. Doch dann blieb Anton stehen, die Seite war fast voll, aber das Ende fehlte noch. Die Tinte im Flakon war leer. Er schüttelte das Glas verzweifelt, aber es kam kein Tropfen mehr heraus. »Die Tinte ist alle«, rief Anton entsetzt. »Ich kann das Ende nicht schreiben.« Draußen vor den Fenstern begann der Nebel wieder schwarz zu werden. Die Rettung blieb auf halber Strecke stecken. Das Hotel hing schief in der Luft, halb gerettet, halb verloren. Onkel Eumel trat vor, er legte seine alte, knochige Hand auf Antons Schulter.
Die Tinte der Wahrheit muss nicht immer aus einem Glas kommen, Anton. Manchmal reicht ein Tropfen von dem, was man im Herzen trägt. Er nahm seine Nachtmütze ab, darunter kam eine kleine, glänzende Stelle auf seinem Kopf zum Vorschein. Jede Träne, die vor Lachen geweint wurde, jedes Lächeln nach einem überstandenen Abenteuer, das ist die beste Tinte der Welt. In diesem Moment musste Ben plötzlich an einen Witz denken, den sein Opa ihm immer erzählt hatte. Er fing an zu kichern. Dann stimmte Charlie mit ein, weil Ben so lustig wackelte, wenn er lachte. Und schließlich prustete Anton los, weil die ganze Situation, Onkel Eumel in Schlafanzug auf einem sinkenden Hotel, einfach zu komisch war. Sie lachten so herzlich, dass ihnen die Tränen in die Augen schossen. Eine dieser Tränen fiel genau auf die Feder in Antons Hand. Und siehe da, die Feder saugte das Licht des Lachens auf und wurde goldglänzend. Anton setzte den letzten Satz unter die Geschichte. Und sie erkannten, dass das größte Geheimnis vom Eumelberg nicht der Grusel war, sondern dass man gemeinsam über jeden Schatten lachen kann. Bumm! Ein goldener Blitz schoss aus dem Buch, raste durch alle Stockwerke, fegte durch den Kamin von Schlotterich und tauchte den Tintensese von Professor Klecks in glitzerndes Licht. Das Hotel Eumelberg stand wieder fest auf seinem Berg, der Nebel draußen verzog sich und machte Platz für einen wunderschönen Sternenhimmel. Lexi strahlte, ihre Kleider aus Zeitungspapier verwandelten sich in feine Seide. Auf der goldene Buchstaben tanzten. Wir sind gerettet, flüsterte sie. Die Geschichte ist vollständig. Onkel Eumel rückte sich seine Mütze wieder zurecht. Na also, ich wusste doch, dass ihr die Richtigen seid. Und jetzt? Wer hat Hunger auf Pfannkuchen? Die Jungs jubelten. Doch während sie Onkel Eumel in die riesige Küche folgten, bemerkte Anton etwas Seltsames. An der Wand im Flur hing ein neues Porträt. Es zeigte drei Jungs mit Taschenlampen und einem lachenden Onkel Eumel in der Mitte. Und unter dem Bild stand ein Datum. Morgen. Eumel? Fragte Anton leise. Warum steht da das Datum von morgen? Onkel Eumel drehte sich um und legte den Finger auf die Lippen. Weil auf dem Eumelberg das Ende der einen Geschichte immer der Anfang der nächsten ist, mein Junge. Aber erstmal gibt es Ahornsirup. Die Küche des Hotels Eumelberg war so groß wie eine Turnhalle. Überall hingen kupferne Pfannen von der Decke, die von selbst leise gegeneinander schlugen und dabei eine Melodie spielten, die verdächtig nach einem bekannten Kinderlied klang. Onkel Eumel wirbelte am Herd herum, als hätte er statt zwei Armen mindestens sechs, fast wie Professor Klecks im Keller. Zimtmesser gewetzt, Pfannen gefettet, rief er und ließ einen riesigen Stapel Pfannkuchen durch die Luft direkt auf den Tisch segeln. Anton, Ben und Charlie griffen zu, als hätten sie seit Jahren nichts mehr gegessen. Der Ahornsirup schmeckte nicht nach normalem Sirup, sondern nach Abenteuerfreiheit und ein ganz kleines bisschen nach dem Duft der alten Bibliothek. Wisst ihr, sagte Ben mit vollem Mund, eigentlich ist es hier doch ganz gemütlich, wenn man mal von den Schattenfängern und den fressenden Radiergummis absieht. Charlie nickte. Ja, aber was passiert jetzt mit Lexi und Schlotterich? Und mit der Geschichte, die Anton geschrieben hat? Onkel Eumel setzte sich zu ihnen und nippte an einer dampfenden Tasse Tee, die so blau leuchtete wie das Herz der Turmuhr. Die Geschichte ist jetzt Teil des Berges. Charlie, solange Kinder wie ihr an Wunder glaubt und keine Angst vor der Dunkelheit habt, bleibt das Hotel sicher, Lexi. Passt auf die Bücher auf und Schlotterich. Nun ja, der zählt wahrscheinlich gerade wieder den Ruß im Schornstein. Plötzlich klopfte es leise ans Fenster. Draußen war es eigentlich stockfinster. Aber da saß ein kleiner silberner Geist mit einem Zylinder auf dem Fenstersims und winkte ihnen mit seiner goldenen Pfeife zu Schlotterich, grinste so breit, wie es seinem Rauchmann eben möglich war, und pustete eine kleine Wolke in Form eines Herzens gegen die Scheibe. Er sagt Danke, übersetzte Onkel Eumel lächelnd. Und was ist mit uns? Fragte Anton leise.
müssen wir jetzt nach Hause. Werden unsere Eltern uns überhaupt glauben?
Onkel Eumel erhob sich und führte die Jungs zurück in die große Empfangshalle. Die schwarze Kutsche stand bereits vor der Tür, die Pferde schnaubten weißen Dampf in die kühle Morgenluft. Der Nebel hatte sich fast ganz verzogen und gab den Blick frei auf die schlafende Stadt tief unten im Tal. »Glauben werden Sie euch wahrscheinlich kein Wort«, sagte Onkel Eumel und drückte jedem von ihnen ein kleines, eingepacktes Päckchen in die Hand. »Aber das macht nichts. Die wichtigsten Dinge im Leben sind die, die man im Herzen weiß, auch wenn man sie keinem beweisen kann.« Ben öffnete sein Päckchen zuerst. Darin lag ein kleiner, goldener Pfannkuchenwender, der von selbst leise vibrierte. Charlie fand in seinem Paket eine kleine Taschenlampe, die niemals leer wurde und deren Licht selbst den fiesesten Schatten vertreiben konnte. Anton öffnete sein Päckchen zuletzt. Es war eine kleine, leere Flasche aus Kristall. Aber als er hineinsah, sah er einen winzigen, bunten Wirbelwind darin tanzen. »Was ist das?«, fragte er staunend. »Das ist ein Funke vom Eumelberg«, flüsterte der alte Mann. »Wenn es zu Hause mal zu langweilig wird oder du vergisst, wie man lacht, dann mach die Flasche kurz auf. Sie wird dich an alles erinnern.« Die Jungs kletterten in die Kutsche, als die Pferde anliefen und die Räder über den Kies knirschten, sahen sie noch einmal zurück. Onkel Eumel stand auf der Veranda und winkte mit seiner Nachtmütze. Neben ihm tauchte Lexi auf und hielt das Buch der Wahrheit hoch. Die Buchstaben darauf leuchteten jetzt so hell wie die Sterne am Himmel. Und dann geschah etwas Seltsames. Das Hotel begann langsam im Nebel zu verblassen. Erst verschwanden die Türme, dann die Fenster und schließlich war nur noch das weite, grüne Tal zu sehen. Es sah so aus, als hätte dort oben nie ein Haus gestanden. »War das alles nur ein Traum?«, fragte Ben leise, während er seinen goldenen Pfannkuchenwender fest umklammerte. »Ein Traum, den wir zusammen geträumt haben«, sagte Anton. »Und das ist die beste Art von Traum, die es gibt.« Als die Kutsche schließlich vor Antons Haustür hielt, war es genau die gleiche Zeit, zu der sie am Tag zuvor abgeholt worden waren. Ihre Eltern kamen aus dem Haus und lächelten.
»Na, habt ihr schön im Garten gezeltet?«,
fragte Antons Mutter.
»Ihr seht ja aus, als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugetan.«
Die drei Freunde sahen sich an, sie waren dreckig, voller Staub und Ruß und ihre Haare sahen aus, als hätten sie einen Wirbelsturm überlebt.
»Och«, sagte Charlie und grinste übers ganze Gesicht.
»Wir haben nur ein bisschen in alten Büchern gelesen und über die Zeit nachgedacht.« Die Eltern lachten und gingen wieder rein. Aber Anton blieb noch einen Moment auf dem Bürgersteig stehen. Er griff in seine Tasche und fühlte die kleine Kristallflasche. Er blickte hoch zum Himmel, wo ein einzelner kleiner Nebelfetzen in der Form eines Schornsteins vorbeizog.
Ganz leise, fast unhörbar, trug der Wind ein Echo zu ihm herab. Es klang wie das Ticken einer großen Uhr. Das Lachen eines alten Mannes in einem karierten Schlafanzug.
Anton lächelte. Das Abenteuer war vielleicht vorbei, aber der Eumelberg...
Der Eumelberg...
würde immer da sein, genau zwischen der 12. und der 1. Stunde, dort, wo die Geschichten niemals enden. Damit endet unsere Hörgeschichte leider auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, abonnieren gerne meinen Kanal für weitere Geschichten und bleibt mir gewogen.
Rechtlicher Hinweis:
Das Geheimnis vom alten Eumelberg
ist eine fiktive Geschichte, die für Kinder im Alter von zarter 6 bis 10 Jahren konzipiert wurde, da jedes Kind individuell auf Grusel- und Spannungselemente reagiert. Obliegt die Entscheidung über die Eignung und das Vorlesen.
Anhören der Geschichte allein, der Verantwortung der Erziehungsberechtigten.
Alle Charaktere und Handlungen sind frei erfunden.
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.